Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Hunderttausende Serben haben am Donnerstag in Belgrad dem verstorbenen serbisch-orthodoxen Patriarchen Pavle das letzte Geleit gegeben. Patriarch Pavle war in Serbien beliebt, im Ausland aber umstritten. Anfang der 90er Jahre unterstützte die orthodoxe Kirche serbische Nationalisten während der Kriege in Kroatien und Bosnien. Patriarch Pavle wurde vorgeworfen, mutmaßliche serbische Kriegsverbrecher zu schützen. Über die Ära des verstorbenen Kirchenoberhauptes unterhält sich Heidi Kronenberg mit Stefan Kube. Er ist Experte für Südosteuropa und Chefredakteur der Zeitschrift G2W, Ökumenisches Forum für Religion und Gesellschaft in Ost und West.
Stefan Kube, das verstorbene Oberhaupt der serbisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Pavle, wird von den einen als Friedensstifter gewürdigt. Vom Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz etwa, Erzbischof Robert Solic, sagte, Pavle habe sich während des Balkankriegs für den Frieden eingesetzt. Auf der anderen Seite sehen viele in Pavle den serbischen Nationalisten, den Kriegstreiber gar, in den Konflikten in Kroatien und Bosnien Anfang der 90er Jahre. Was war er nun?
Meiner Ansicht nach treffen beide Charakterisierungen nicht ganz die Persönlichkeit des verstorbenen Patriarchen. Wie Sie schon gesagt haben, wurde ihm von muslimischer, von kroatischer und auch von kosovo-albanischer Seite vorgeworfen, in den Kriegen der 90er Jahre ja nicht sich genug vom Milosevic-Regime distanziert zu haben, nicht eindeutig Kriege verurteilt zu haben, sondern vielmehr durch Waffensegnungen, durch Predigten vor Freischärlergruppen den Krieg mit angeheizt haben. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Patriarch Pavle den serbischen Nationalisten nie nationalistisch genug war. Zum Beispiel hat er auch gesagt, lieber gar kein Serbien als ein Großserbien, wie dieses Großserbien durch Blut und Gewalt entsteht. Das heißt, er war immer zwischen diesen beiden extremen Positionen. Die Kirche hat auf der einen Seite die Kriege in Kroatien und in Bosnien-Herzegowina und im Kosovo verurteilt. Auf der anderen Seite hat sie immer wieder vertreten, dass die Serben die angegriffene Partei sind und dass sie daher das Recht haben, sich zu verteidigen. Und ich glaube, aufgrund dieses Zwiespaltes gab es immer wieder diesen wechselnden Schlingerkurs des Patriarchen.
Die serbisch-orthodoxe Kirche unter Pavle soll den früheren bosnischen Serbenführer Radovan Karadzic, der sich derzeit ja vor dem UNO-Tribunal in Den Haag verantworten muss, jahrelang bei seinem Versteckspiel gedeckt haben. Schaut man in der serbisch-orthodoxen Kirche darüber einfach hinweg?
Es gab immer wieder Verdächtigungen, wie Sie gesagt haben, von der damaligen Chefanklägerin Carla Del Ponte, dass die Kirche Karadzic unterstützt auf seiner Flucht. Und man wird sehen müssen, ob in dieser jahrelangen Flucht auch die Kirche ihm Unterstützung gegeben hat, ob er zeitweise in bestimmten Klöstern gewesen ist. Wenn man sich die Äußerungen hochrangiger Bischöfe anschaut während der Zeit, als Karadzic auf der Flucht war, muss man sagen, dass sie auf der einen Seite ihn immer wieder gewürdigt haben, auf der anderen Seite ihn auch aber aufgefordert haben, sich zu stellen, also sich nach Den Haag zu gehen, aber nicht aus dem Grund, dass sie gesagt haben, er hat Fehler oder er ist Mitschuld an Verbrechen, sondern immer aus dem Grund, um Schaden vom serbischen Volk abzuwenden. Das heißt, eine tiefergehende Reflexion über die Kriege 90er Jahre ist noch nicht vonstatten gegangen in der Kirche.
Pavle hat auch nie seine Stimme erhoben, als bekannt war, dass in Bosnien jahrhundertealte Moscheen und katholische Kirchen zerstört wurden. Kann man das entschuldigen?
Nein, er hat schon seine Stimme dagegen erhoben, weil er hat auch mehrmals mit anderen Bischöfen gesagt, dass Gewalt keine Lösung sein kann, hat auch Verbrechen, die im serbischen Namen begangen wurden, verurteilt, sich von diesen distanziert. Und er hat ja auch an mehreren ökumenischen Friedenstreffen mit Vertretern der katholischen Kirche in Kroatien und der bosnischen Muslime teilgenommen. Auf der anderen Seite war immer die Einschätzung, die serbische Seite sind die Angegriffenen. Diese Ansicht, eigentlich sind wir die Angegriffenen, hat eine tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Krieg und mit den Ursachen unmöglich gemacht. Und es wird eine Aufgabe des neuen Patriarchen sein, einfach aus dieser Binnensicht der Kirche, die kritisch zu reflektieren und auch das eigene Versagen während der Kriege zu reflektieren. Denn natürlich wäre eine sehr viel kritischere Haltung wünschenswerter gewesen.
Schauen wir nach vorn jetzt. Nun sucht die serbisch-orthodoxe Kirche ein neues Oberhaupt. Wer wählt dieses und wer hat vor diesem Wahlgremium Chancen?
Damit ein neuer Patriarch gewählt werden kann, müssen mindestens 2/3 aller Bischöfe anwesend sein. Momentan gibt es 44 Bischöfe in der serbisch-orthodoxen Kirche. Zuerst schreiben jede Bischöfe 3 Namen auf Zettel und in die Wahlendrunde kommen die 3 Bischöfe mit den meisten Stimmen. In dieser letzten Endrunde werden die Namen der 3 Bischöfe mit den meisten Stimmen auf weiße Zettel geschrieben und es wird gelost zwischen diesen 3 Bischöfen. Das Bild, das dahinter steht, bedeutet, dass letztlich der Wille Gottes die Wahl entscheidet. Man möchte auf jeden Fall sagen können, dass der jetzige Thronverweser, Metropolit Amfilochie von Montenegro, der dem verstorbenen Patriarchen Pavle auch schon seit seiner schweren Krankheit 2007 als Stellvertreter zur Seite gestellt worden ist, große Chancen hat, nächster Patriarch zu werden.
Auf welcher Seite steht denn der Favorit? Ist er eher fortschrittlich oder ist er eher konservativ?
Also Amfilochi ist auch eine zwiespältige Persönlichkeit. Er hat sich in der Vergangenheit, gerade während der Kriege in Bosnien-Herzegowina und im Kosovo, als Scharfmacher erwiesen. Auf der anderen Seite muss man sagen, er hat in Athen längere Zeit studiert. Er gehört zu den theologisch versiertesten Köpfen innerhalb der Kirche. Und in der Kosovo-Frage gehört er zu den moderaten Kräften, die gesagt haben, wir müssen weiter mit der EU zusammenarbeiten.
Serbisch-orthodoxe Gemeinden gibt es auch in der Schweiz. Welche Bedeutung hat der Patriarch für die Diaspora?
Ja, ich denke, dass Patriarch Pavel, das kann man auch gut verfolgen, dass er der erste Patriarch ist, auch verständlich nach dem Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs, der die meisten Auslandsreisen aller bisherigen serbischen Patriarchen gemacht hat. Er war in Russland, er war in Australien, er war mehrmals in den USA, hat also versucht, die Kontakte zu Diaspora verstärkt wieder wahrzunehmen. Ich denke, dieses Erbe wird auch der neue Patriarch antreten müssen. Die Frage ist, ob die Diaspora-Gemeinden auch ein Vorbild sein können für die Kirche, wenn sie sich auf eine pluralistische Gesellschaft, auf eine moderne Gesellschaft einrichten will. Ich denke, gerade viele serbisch-orthodoxen Gemeinden in der Schweiz sind dieses Leben in einer pluralistischen Gesellschaft gewohnt und könnten in dieser Hinsicht vielleicht auch ein Vorbild sein für die Kirche in Serbien, dass sie auch dort zu einem vernünftigen Modell kommt, wie die Kirche in der modernen Gesellschaft zu wirken hat.
Stefan Kube, Experte für Südosteuropa und Chefredakteur der Zeitschrift G2W, auf die Fragen von Heidi Kronenberg. Der neue Patriarch der serbisch-orthodoxen Kirche wird voraussichtlich Mitte Februar 2010 gewählt. Menschen aus verschiedenen Religionen zusammenleben, da kann es Spannungen geben, Abwehrreflexe und Ängste. Das ist nicht nur in der multikulturellen Gesellschaft von heute so, solche Schwierigkeiten gab es auch früher schon. Im Rückblick erscheinen sie oft seltsam und einiges, was vor Jahrzehnten bei den Menschen im religiösen Zusammenleben Angst auslöste, lässt uns heute schmunzeln. Das zeigt eine neue Broschüre an 2 konkreten Beispielen. Autor ist Benz Schär, emeritierter Professor für systematische Theologie. Lorenz Marti hat mit ihm gesprochen.
Ben Scher, heute ist eine diffuse Angst vor dem Islam weit verbreitet. Vor etwas mehr als 100 Jahren war es erstaunlicherweise die Heilsarmee, die vielen Angst gemacht hat. Als diese neue religiöse Gruppierung im ausgehenden 19. Jahrhundert in der Schweiz Fuß fasste, stieß sie bei vielen Menschen auf Ablehnung. Unterdessen können wir das kaum mehr verstehen, doch damals war die Heilsarmee für viele offenbar ein echtes Problem. Warum?
Nun, der Auftritt der Heilsarmee hatte etwas Befremdendes. Und ihre Art, die Religion zu leben, mit Uniformen, Märschen auf der Straße, hatte etwas Proletarisches und das wurde vielerorts mit Nervosität quittiert.
Es ist erstaunlich, wie in etlichen Kantonen dann die Behörden aktiv wurden, die Polizei, die Gerichte, dass Maßnahmen gegen die Heilsarmee ergriffen wurden, Ausnahmegesetze erlassen wurden, sogar der Bundesrat befasste sich mit der Heilsarmee. War das jetzt im Rückblick gesehen nicht völlig übertrieben?
Natürlich war das übertrieben. Damals schien es normal. Der Auftritt der Heilsarmee führte an vielen Orten zu Störungen der öffentlichen Ruhe. Und zwar war es nicht primär die Heilsarmee mit ihren lauten Instrumenten, die die Ruhe störte, sondern wo immer sie auftraten, wurden sie angegriffen von pöbelnden Leuten. Aber wer dann zur Rechenschaft gezogen wurde, das war die Heilsarmee selbst. Die saßen zum Teil längere Zeit im Gefängnis.
Und die Kirchen, wie haben Sie auf die Heilsarmee reagiert?
Die Kirchen haben mit Zurückhaltung reagiert. Die Berner Kirche zum Beispiel hat festgestellt, das sei ja schon etwas sehr Befremdliches. Sie benehmen sich hier in der Schweiz, als ob sie in ein heidnisches Land kämen. Und die Rolle der Frauen in der Heilsarmee entspreche eigentlich nicht dem, was im Neuen Testament stehe, diese prominente Rolle der Frauen in der Religion. Immerhin wird dann festgestellt, man solle keine Ausschreitungen gegen die Heilsarmee begehen. Es gab ja damals schon den Artikel der Kultusfreiheit in der Bundesverfassung und dem musste Nachdruck verschafft werden.
Die ganze Aufregung hat sich ja dann ziemlich bald wieder gelegt, die Ausnahmegesetze wurden wieder aufgehoben. Wie ist es denn zu diesem Meinungsumschwung gekommen?
Ja, erstens Gewöhnung an das neue religiöse Phänomen. Zweitens hat sich die Heilsarmee auch langsam gewöhnt an die schweizerischen Gegebenheiten. Und drittens haben wir eine konsequente Linie des Bundesrates, der das Grundrecht auf Kultusfreiheit eingefordert hat.
Ängste, die wir nicht mehr haben, heißt Ihre Broschüre, Bernd Scheer. Als zweites Beispiel beschreiben Sie darin den Konflikt, den vor knapp 80 Jahren der Bau einer zweiten römisch-katholischen Kirche in der reformierten Stadt Bern ausgelöst hat. Worum ging es da?
Ich weiß eigentlich gar nicht, ob es wirklich ein Konflikt war. Jedenfalls gab es eine starke Ablehnung der römischen Katholiken in Bern und das hat sich auch so geäußert, dass ihnen Steine in den Weg gelegt wurden, wenn es darum ging, eine Kirche zu bauen.
Ein Streitpunkt dabei war ja auch die Höhe des Kirchturms der neuen Marienkirche. Und das erinnert doch sehr an die heutige Debatte über die Minarette.
Das stimmt, ja. Also der Kirchturm ist etwas mehr als 40 Meter hoch, er steht etwas höher als das Münster in Bern. Das sind Dinge, die eine Rolle spielen, nicht weil Kirchtürme oder auch Minarette Symbole einer politischen Religion wären, sondern weil es Zeichen sind, hallo, da sind wir, es gibt uns.
Die Katholiken waren ja damals größtenteils Zuwanderer, aus katholischen Kantonen vor allem, und blieben dann weitgehend unter sich, lebten in ihren eigenen Vereinen und bildeten so eine eigentliche Parallelgesellschaft. Auch das kann man ja heute wieder bei den Muslimen beobachten.
Stimmt, bei den Katholiken gab es katholische Turnvereine, es gab Frauen- und Töchterkongregationen, es gab den Jungfrauenverein und den Jünglingsverein und Lehrlingsclubs und katholische Pfadfinder. Also man konnte sich eigentlich fast von der Wiege bis zur Bahre in einem katholischen Milieu bewegen, obwohl man hier in einer reformierten Stadt und in einem reformierten Kanton war.
Wenn wir heute aus der Distanz den Streit um die Berner Marienkirche oder auch um die Heilsarmee betrachten, dann erscheint uns die ganze Aufregung beinahe lächerlich. Was damals ein großes Problem war, ist es längst nicht mehr. Werden die Menschen in 100 Jahren vielleicht einmal den Kopf schütteln über die Probleme, die wir heute mit den Muslimen und sie mit uns haben?
Ich halte das gut für möglich, dass das so sein wird. Ich halte es sogar für wahrscheinlich.
Der Berner Theologe Benz Scheer, befragt von Lorenz Marti. Die Broschüre von Benz Scheer heißt Ängste, die wir nicht mehr haben. Ein Blick auf überwundene Schwierigkeiten beim religiösen Zusammenleben. Sie kann bestellt werden bei der Fachstelle Migration der reformierten Kirchen Bern, Jura, Solothurn. Musik. Blickpunkt Religion auf DRS2. Und nun zu Nachrichten aus Kirchen und Religionen, heute mit Heidi Kronenberg.
Konsumverzicht am Kaufnixtag. Mit Aktionen in Bern und Yverdon machen Christen und Christinnen am Samstag, 28. November, auf den internationalen Kaufnixtag aufmerksam. Sie empfehlen, dem Weihnachtsrummel zu trotzen und einen Tag lang nichts zu kaufen. Damit wollen sie das Bewusstsein schärfen für den Kreislauf Kaufen, Konsumieren, Wegwerfen. Der Kaufnixtag ist in den 1990er Jahren in Kanada entstanden und hat sich seither in über 55 Länder ausgebreitet. In der Schweiz steht hinter dem Kaufnixtag die Organisation Christnet, ein Forum von Frauen und Männern, das sich aus christlicher Sicht mit Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung befasst. Schreiben im Kloster. Das Benediktinerinnenkloster Pfarr lädt Jugendliche und junge Erwachsene ein, in einer klösterlichen Schreibzelle an einem Pfarrer Psalmenbuch mitzuschreiben. Die Psalmenschreibaktion beginnt am ersten Adventssonntag, am 29. November, und dauert ein Jahr. Weltkirchenrat kritisiert Israel. Der Ökumenische Rat der Kirchen hat Israel aufgefordert, auf den umstrittenen Bau von 900 neuen Wohnungen in Ostjerusalem zu verzichten. Der Generalsekretär des ÖRK, Samuel Kobia, sagte, der Ausbau der Siedlungen im Ostteil Jerusalems zerstöre die Hoffnungen auf einen Frieden im Nahen Osten. Israel hat den Bau neuer Wohneinheiten für jüdische Siedler angekündigt. Auch die USA und die EU kritisieren den geplanten Schritt. Die Palästinenser verurteilen den Bau jüdischer Siedlungen in Ostjerusalem und im Westjordanland als illegal. El Salvador ehrt ermordete Jesuiten. El Salvador hat 20 Jahre nach der Ermordung von 6 Jesuiten die Opfer mit dem höchsten nationalen Orden ausgezeichnet. Die 6 Geistlichen waren am 16. November 1989 durch Auftragsmörder der Armee hingerichtet worden. Staatschef Mauricio Funes erklärte, es sei an der Zeit, die Gräben des Bürgerkriegs zu überwinden. Weihbischof Gregorio Rosa Chavez begrüßte die Ehrung der Jesuiten als Zeichen der Versöhnung und der Gerechtigkeit. Dem 12 Jahre dauernden Bürgerkrieg fielen in El Salvador mehrere 10.000 Menschen zum Opfer, darunter auch mehr als 100 Geistliche der verschiedenen Glaubensgemeinschaften. Dresdner Frauenkirche aus Schnee. In Erinnerung an die friedliche Revolution vor 20 Jahren in der DDR soll im japanischen Sapporo eine 26 Meter hohe Nachbildung der Dresdner Frauenkirche aus Schnee gebaut werden, als Höhepunkt des Schneefestivals Anfang Februar 2010. Die nach dem Mauerfall wieder aufgebaute Frauenkirche gilt als Symbol für das vereinte Deutschland. Für das jährlich stattfindende Festival in Sapporo werden jeweils mehr als 30.000 Tonnen Schnee zu Skulpturen verbaut. Dabei wird immer ein international bekanntes Bauwerk herausgehoben. Zuletzt war es die ägyptische Cheops-Pyramide.
Heidi Kronenberg, die auch die Redaktion dieser Ausgabe von Blickpunkt Religion hatte.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.